Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Shortlist. Namen, die Schlagzeilen machen. Diskutiert von Marc Jäckli und dem persönlichen Verleger Matthias Ackeret. Jetzt auf Radio 1.
Willkommen zu der Sendung. Heute mit diesen Namen. Till Lindemann, die Berliner Staatsanwaltschaft, stellt Strafverfahren gegen Rammstein-Sänger ein. Nathalie Rickli, Zürcher Gesundheitsdirektorin, stellt die obligatorische Grundversicherung in Frage und stößt damit in ein Wespennest. Und Sergio Ermotti, der UBS-Chef, integriert CS vollständig in die UBS. Es gibt ein 10 Milliarden Sparprogramm. Also in diesem Moment kann man sagen, ist vielen CS-Mitarbeitern natürlich der Atem gestockt, ob schon, dass die das geahnt haben. Aber das heisst natürlich ganz klar, es braucht nicht auf jeder Position mehrere Leute. Also das gibt eine Massenentlassung bei der CS.
Ja, es hat ja immer noch den Funken Hoffnung gegeben, dass der Brand CS irgendwie überlebt. Aber das ist jetzt vorbei. Ich nehme an, die haben das alles durchgestudiert und durchgedacht und haben dann irgendwann zum Schluss gekommen, die Marke ist so verbrannt, jetzt wollen wir die aufheben. Aber ich glaube, es ist wie ein Ereignis, wo man weiss, es wird irgendwann einmal eintreten und in dem Moment, wo es eintritt, ist einfach der Schock gleich da, die Schockstarre, und das ist heute Morgen passiert.
Und vor allem natürlich zeigt es, wie das Bankenwesen international ist. Es findet zwar statt am Paradeplatz, aber in der Schweiz an und für sich ist nicht super wichtig für das Gesamtgeschäft, weil es heisst, der Brand CS ist im Ausland verbrannt.
Der ist verbrannt und ich meine 10 Milliarden. Ich habe heute Morgen mit einem geredet, der wirklich sehr nah ist, auch bei Herrn Motti und bei der Bank, und hat gesagt, also, das ist sehr, sehr viel Geld. Also man hat mit weniger gerechnet, die 10 Milliarden Einsparungen, und das wird natürlich Blut und Tränen und vor allem viel Tränen geben. Und ja, da kann man gespannt sein. Und ich finde es noch interessant, bis jetzt war ja der Sergio Ermotti der, der über den Zürichsee gelaufen ist, oder? Ist eigentlich vom Lugano wieder zurückgekommen über den Zürichsee. Sein Image wird natürlich unter Umständen auch ein bisschen ramponiert werden, wenn es dann so viele Entlassungen gibt und so viel Umstrukturierung.
Und das zeigt natürlich auch der Sergio Ermotti, der George Clooney von der Bankenwelt, der sympathische Tessiner, der auch noch einen privaten Fußballclub führt und präsidiert und immer einen charmanten Spruch. Er ist natürlich im Herzen ein Brutalo.
Ja, ist ein Brutalo, das ist halt die Realität von dieser Bankenwelt. Und man hat ja gewusst, also wenn zwei Banken zusammenkommen, oder? Eine Bank übernimmt die andere, dann ist natürlich die kleine Bank, die gescheitert ist, ja, die ist einem Fraß vorgeworfen, oder? Mir kommt das ein bisschen vor in einem anderen System, BRD und DDR. Am Schluss war natürlich DDR der Leidtragende gewesen, weil die haben es irgendwie nicht gebracht. Und das passiert jetzt bei der CS auf einer anderen Ebene. Und wie du vorhin gesagt hast, wenn du zwei Bewerber hast, und ein Job, dann fällt natürlich einer weg, oder? Auf der anderen Seite können es natürlich nicht alle von der CS einfach gehen lassen, oder? Es wird auch Opfer geben bei den UBS-Leuten, aber das wird sich dann weisen in den nächsten Wochen.
Ja klar, du nimmst natürlich jetzt die, wo du das Gefühl hast, die bringen mir etwas, die von der UBS, die behaltest mehrheitlich, und die anderen nimmst von der CS, also du filetierst natürlich jetzt die Bank, aber für ganz, ganz viele hat es keinen Platz mehr, auch für ganz, ganz viele gute Leute, und das kommt in einer Zeit, die Massenentlassungen werden in einer Zeit kommen, wo es eh schon wirtschaftlich ungemütlich ist. Und das sind hochspezialisierte Leute, wenn es die auf dem Markt rausspült, dann kannst du die nicht einfach an einem anderen Ort einsetzen.
Ja, nein, und das ist natürlich schon brutal. Das sind Leute, die immer sehr gut Geld verdient haben, die alle nichts anderes gemacht haben wie Banking, kommen irgendwie ins Alter zwischen 50 und 60 und dann plötzlich bist du weg, oder? Und dann ist es natürlich massiv schwierig. Vielleicht findest du etwas wie der ZKB, wenn du Glück hast, oder Raiffeisenbank, aber so viele Jobs auf dem Bankenplatz gibt es einfach nicht mehr. Und das ist natürlich schon ein Einschnitt jetzt, der heutige Tag, mit dem Untergang von der CS, der grösser ist, vielleicht von der Symbolik her nicht, aber der grösser ist als Swissair oder andere vergleichbare Institutionen. Oder? Es ist Credit Suisse, die Zürcher Bank, die Alfred Escher gegründet hat, ist ja auch ein Symbol für Zürich, für den Aufstieg von Zürich. Die ist jetzt vorbei. Das ist die eine Seite, das ist die emotionale Seite. Und eben, wie du sagst, es sind tausende von Schicksalen, die jetzt verbunden sind mit dem massiven Einschnitt.
Und für Morgen UBS wird es jetzt entscheidend sein, wie gut, wie schnell, wie problemlos, weitgehend, dass man jetzt die Integration schafft und wie super, dass man auch die Entlassungen schlussendlich macht, Stichwort Sozialplan, weil sonst ist dann auch die Marke UBS so ramponiert. Und ja, das geht dann schnell in der Finanzwelt.
Ja, natürlich. Es ist noch interessant, wenn man jetzt Zeitungen liest. Jeder hat ja seine Interpretation von Inside Paradeplatz über die Sonntagszeitung, über die Bilanz. Der Dirk Schütz hat ein sehr interessantes Buch geschrieben. Und wenn man, ich habe das gestern Nacht noch durchgelesen. Und jeder, da merkst du irgendwie, wie jetzt eine Geschichtsschreibung anfängt, oder? Höchstwahrscheinlich ist der Dirk Schütz jetzt ein bisschen näher gewesen bei den UBS-Leuten. Bei der Sonntagszeitung hat man das Gefühl gehabt, es ist vielleicht auch noch die alte CS-Spitze, die dort noch Informationen nie gegeben hat. Ich weiss es nicht. Inside-Paradeplatz schiesst ein bisschen gegen alle. Also jeder versucht jetzt natürlich zu sagen, der andere ist schuld oder es ist wegen dem und dem passiert, oder? Das ist das eine, das ist Geschichtsschreibung, oder? Und jetzt geht es natürlich weiter. Und ein entscheidender Schritt für den Motti ist natürlich schon gewesen, dass er jetzt gesagt hat, wir zahlen alles dem Staat zurück, oder? Wir sind jetzt eigentlich unabhängig ein bisschen vom Staat. Klar, es gibt immer noch eine moralische Verantwortung als grossen Arbeitgeber, aber der Staat kann jetzt nicht mehr reinfunken, oder? Und jetzt können sie natürlich schon die Abbaupläne und das durchziehen, ohne dass irgendjemand sagt, aber ihr habt ja noch Geld für uns.
Und haben wir eine Grossbank. Das ist doch irgendwo durch, hat das ein enormes Gefahrenpotenzial. Jetzt, wo zuerst in die Schlinger ist gekommen, haben natürlich die Leute Geld abgezogen und haben es auf die UBS gebracht, zum Beispiel. Die eine internationale Bank haben gebraucht, die anderen sind dann ausgewichen auf die kleineren Banken, auf die Zürcher Kantonalbank, auf die Raiffeisen etc. etc. Jetzt haben wir noch eine solche Grossbank. Wenn die mal in die Schlinger kommt, dann kannst du das Geld nicht mehr einfach auf eine andere Bank bringen.
Ja, und dann nachher natürlich auch die Schweizer Volkswirtschaft, oder? Big to fail, oder? Das gibt es ja eigentlich immer noch. Es gibt ja immer noch kein Griffungsgesetz, oder? Ja, auf die andere Seite muss man sagen, es gibt ja kein Weltgesetz, dass ein Staat eine Grossbank muss haben. Österreich hat das keine. Und das andere ist, was du sagst, du merkst es nicht.
Aber das ist unser Rohstoff.
Ja, ist
also
unser,
wir haben nichts,
klar.
Wir haben weder Öl, ja, noch Gold, noch sonst etwas. Wir haben den Finanzplatz. Oder?
Ja.
Da ist ja schon eigentlich, hat man dort schon etwas preisgegeben, dass man das Bankengeheimnis hat preisgegeben. Also
natürlich.
Dort hat man schon den Rohstoff-Finanzplatz eigentlich geschwächt. Und wenn jetzt du sagst, wir brauchen unter Umständen gar keine Grossbank, ja, dann haben wir auch den letzten Rohstoff, haben wir einfach den preisgegeben. Und dann, was haben wir noch? Oder?
Ja, nein, wir brauchen oder nicht brauchen. Es gibt
nein,
einfach
aber
keine
Matthias,
Welt.
Wir können natürlich viel über die Banken motzen. Ja. Aber am Ende vom Tag, auch die Linksten, die sagen, was das für blutiges Geld ist und so, auch die profitieren am Ende vom Tag
natürlich.
Von diesem Bankenplatz, weil das einfach eben wirklich für die Schweiz etwas Wichtiges
natürlich,
ist.
Natürlich, ja, aber da muss ich jetzt ganz klar sagen. Ich meine, in Zürich redest du über Gender, da redest du über Velostreifen, da redest du über weiss Gott was. Ich meine, es wäre einmal von der Stadtpräsidentin vielleicht einmal eine symbolische Nacht gewesen, auch für den Bankenplatz zu reden, wie wertvoll das der Bankenplatz ist für die Schweiz, also im Vorfeld. Und das hat man ja eigentlich immer ein bisschen unterlassen. Wie du sagst, auch die linken Projekte sind von Banken finanziert worden. Also wenn man jetzt einfach schaut, was jetzt passiert im Kleinen. Zürich Filmfestival, Hauptsponsor ist Credit Suisse. Ja klar, da kannst du, vielleicht findet die einen anderen oder die UBS macht es weiter. Fußballstadion haben wir heute Morgen thematisiert. Hartumstadion, das ist natürlich ein CS-Projekt. Jetzt kann ja sein, dass die juristisch überall Recht bekommen beim Hartumstadion, aber die UBS sagt, wir haben Kraft nicht, wir haben den Power nicht, wir haben das Interesse nicht. Jetzt dann so ein Milliardenprojekt wie ein Fußballstadion, wir haben eine Beziehung zu Zürich in dem Sinn nicht. Und dann ist das natürlich auch gescheitert. Also, das wird natürlich Auswirkungen haben in vielen Sachen. Und da wird man natürlich jetzt merken, dass die CS ist natürlich auch ein kultureller Träger gewesen. Kunsthaus zum Beispiel. Wenn man hier geht, Donatoren sind ja alle von der CS. Also, das hat nicht die UBS gemacht. Und da wirst du natürlich im Daily Business natürlich schon ein bisschen merken.
Du kannst nicht einen 10 Milliarden Sparplan ankündigen und nachher sagen, aber jetzt für ein Stadion haben wir Geld. Also, ich sehe das wahnsinnig kritisch.
Fußball-Nazi. Vielleicht sagt dann der Motti, ja, Fußball-Nazi ist gut und recht gut, ist jetzt ein Fußballfan. Aber die können wir jetzt auch nicht nach Sponsoren, oder? Also, das wird Auswirkungen haben über die Bank raus, auch eben in den ganzen kulturellen und Sponsorenbereich hier, wo wir jetzt auch nicht absehen. Aber wie gesagt, ist auf höherem Niveau gejammert. Aber es ist ein riesen Verlust von einer grossartigen Bank in den letzten Jahren, wo halt wirklich, ja, gewisse Unfähigkeit oder weiss Gott was, ein gewisses Momentum, das man verpasst hat, zum Opfer gefallen ist.
Ein anderer Aufreger, Nathalie Rickli. Seit dem Sonntag, in der Sonntagspresse, hat sie da erst im Vorschlag lanciert, solche Gesundheitsdirektorin stellt die obligatorische Grundversicherung in Frage und stößt damit nicht nur in ein Wespennest, sondern sämtliche Experten, die ich gelesen habe, zerpflücken die Idee als absolut schlecht.
Ja, sie hat es ja nicht so ganz total
gesagt. Nein, sie hat gesagt,
wir
müssen das Obligatorium in Frage stellen.
Mal hinterfragen stellen, oder? Ich glaube, langfristig tut sie ihre Konturen und ihr Profil schon stärken. Ich glaube, das ist gar nicht so negativ.
Aber es geht doch gut für, weißt, ja. Mir ist doch völlig egal, wer in der Politik sein Profil wie schärft. Mir geht es nur um das Land. Und das leidet im Sorgenbarometer. Etwas von den grössten Problemen ist Gesundheitskosten.
Ja, natürlich.
Und jetzt willst du die wer triffst du denn eher, wenn du die obligatorische Krankenversicherung
nimmst? Ja, triffst du natürlich die Ärmsten.
Dann triffst du nicht die.
Ja, natürlich. Aber man kann es ja mal diskutieren. Vielleicht gibt es ja andere Möglichkeiten, dass dann der Sozialstaat kommt. Ich weiß es nicht, ich bin zu wenig Experte. Aber man muss diskutieren. Es ist ja Tatsache, der Alain Berset kommt jetzt mit den neuen Zahlen dann wieder. Es wird wieder hochgehen. Für viele Leute sind die Kosten natürlich ein riesen Problem, oder? Und da gibt es vielleicht auch andere Möglichkeiten,
aber du löst das Problem nicht. Wer zahlt dann, wenn die Grundversicherung nicht mehr obligatorisch ist? Wer wird dann keine Grundversicherung mehr abschließen? Wahrscheinlich die, die knapp dran sind. Jetzt schon, oder? Die, wo das Geld nicht reicht, die sagen, okay, volles Risiko, den Stutz, den sparen wir uns jeden Monat. Aber auch die, und gerade die, werden dann krank. Und haben dann vielleicht irgendwie einen Krebs und haben eine teure Behandlung und so. Und du hast dann keine Versicherung mehr. Da haben wir dann ein Verhältnis wie in Amerika, ja, wo die mit dem Rollstuhl aus dem Spital rausgestossen werden.
Ich glaube, Frau Rickli hat es natürlich anders gemeint. Sie meint einfach eine Umwandlung vom System. Wenn es einen Härtefall gibt, dann wird sie es stark gleich übernehmen.
Das aber ist es ist wieder ein Wegdelegieren von irgendeinem Problem, das die Politik müsste lösen in diesem Land. Die Politik muss die Gesundheitsprobleme lösen. Logisch, zusammen mit der Bevölkerung. Die Bevölkerung ist auch in der Verantwortung, dass du dann zum Arzt gehst, wenn es nötig ist und nicht irgendwie ein bisschen zum Arzt gehst, gehen reden, etc. etc. Aber die Politik muss das Problem lösen. Und wenn du sagst, ja, dann können wir euch irgendwie die obligatorische Grundversicherung können wir, auflösen, dass das nicht mehr obligatorisch ist. Das ist einfach irgendwie ein Problem aufgeschoben, ein Problem verstärkt sogar, ohne dass du dich richtig musst um dieses Problem. Weil das will nämlich der Politik nie mehr anpacken.
Aber das ist immer in der Politik. Aber das ist doch immer in der Politik. Aber ich glaube, das Problem ist doch, ich bin jetzt viele Spitäler gewesen, Leute besuchen. Wir haben natürlich eine Überalterung von der Gesellschaft. Ich gehöre ja langsam auch dazu. Also die Leute werden immer älter. Und dann hast du natürlich unten dran auch das Problem, dass jeder, der gerade ein Baby hat oder etwas, der geht natürlich gerade zum Arzt oder ins Spital und die Krankenkasse wird dann auch in Anspruch genommen. Also und es hat natürlich immer mehr Leute, die das nutzen, oder? Und auf die andere Seite muss man ja, und ich finde das auch nicht schlecht, wenn ein Politiker irgendeine Lösung, kann ja von linker Seite kommen, da kann man ja diskutieren und vielleicht finden wir
ja
dann einen optimalen.
Aber warum nicht gute Lösungsansätze? Gut, der Vorteil ist von dem Wespennest, das sie da reingestochen hat, es wird wieder darüber diskutiert.
Klar, und sie hat sich auch, ich nehme jetzt auch an, sie hat sich etwas überlegt und ihre Beraterinnen und Berater haben sich auch etwas überlegt. So überrascht wird die jetzt sie über die Diskussion. Es stehen natürlich auch noch irgendwie Wahlen an, irgendwann einmal. Aber schlussendlich muss man doch das diskutieren. Wie im Prinzip wird der Berset jetzt kommen und weitere Prozentpunkte angeben, die Krankenkasse hochgehen. Und viele Leute haben einfach langsam Mühe, das zu zahlen. Und darum finde ich es auch nicht so schlecht, wenn jemand einen neuen Lösungsansatz bringt. Aber wie gesagt, ich bin kein Krankenhausspezialist. Ich habe heute Morgen auch in den Zeitungen gelesen. Ich habe gemerkt, die Opposition ist sehr gross, oder? Und, aber trotzdem, wenn man es dann genau durchliest.
Nein, verargumentiert ist sie gross. Also, ja, ich meine, da gibt also, es absolut plausible Erklärungen, warum das Problem wird verschlimmern würde. Die ganze Gesundheitssituation wird verteuern, so eine Cancelung von der obligatorischen Krankenkasse und das Problem nicht lösen.
Ja, klar. Aber es wird
ist der Vorschlag schlecht.
Ja, gut. Aber es wird diskutiert darüber. Das ist doch immerhin
ja,
das ist
ja Politik. Aber hey, hallo. Ja. Wir brauchen doch Lösungen. Wir brauchen doch nicht noch mehr Entertainment. Wir haben genug Entertainment.
Ja, wir haben doch freie Meinungsäußerung.
Also, ja, logisch, aber ja, machen ist wir ja jetzt hier.
Genau, und ist ja Gesundheitsdirektorin vom grössten Kanton in der Schweiz. Ist ja noch immer interessant, wenn sie das sagt, oder? Und jetzt kann man sich reiben ab dem und es ist wieder ein Thema. Das ist ja Politik auch, du musst ja manchmal auch wieder ein Thema
aufs Parkett. Also du findest es gut?
Ich kann es nicht beurteilen, ich habe es einfach noch mal genau gelesen. Und sie hat nicht gesagt, abschaffen, sie hat gesagt, da wäre ich dann...
Müssen wir überdenken.
Ja. Man kann alles überdenken. Also ich finde, in der Politik sollte es kein Tabu geben.
Nein, aber es sollte auch irgendwann mal, ein bisschen weniger Street Parade, ein bisschen mehr in diesen Dossiers arbeiten. Ja. Alain Berset. Das wäre zum Beispiel jetzt mal etwas, dass man wirklich das Gefühl hat, hey, da geht irgendetwas. Hey, da kommen Vorschläge, die geprüft werden. Das ist natürlich eine riesen Lobby, das ist klar. Es hat auch Leute, die daran verdienen.
Es gibt nie mehr Lobbyisten, wie da in dem ganzen Krankenzeug.
Genau.
Oder wenn du in Bern bist, ist jeder zweite Nationalrat, hat irgendein Mandat von einer Versicherung oder eine Krankenkasse. Also das ist ja alles verloberisiert und darum ist es ja vielleicht gar nicht schlecht, wenn man von außen jemanden ein bisschen Provokation bringt, wie Frau Rickli, dass man dann über das diskutiert. Ich finde das jetzt nicht schlecht. Das gehört ja zur politischen Debatte und das Thema ist ja lanciert. Also das ist ja vielleicht das Ziel von der ganzen Geschichte, die sie gebracht hat. Sie hat es nicht so radikal gesagt, wie es nachher interpretiert worden ist. Also, so weit, wo man sie in Schutz nehmen. Was das im Detail heisst, das kann ich selber nicht beurteilen.
Till Lindemann, er war lange in der Schlagzeile zusammen mit seiner Band Rammstein. Vor allem er natürlich, da ist um MeToo-Feld gegangen an Konzert und jetzt die Berliner Staatsanwaltschaft stellt das Verfahren ein.
Ja, das ist also schon noch eine Bombe, oder? Ich meine, das Thema ist ja...
Was ist jetzt? Ist jetzt da die Berliner Staatsanwaltschaft, die zu wenig gut hinschaut und zu wenig vorwärts macht? Oder ist das wieder ein klassischer Fall, man hat einen total vorverurteilt und am Schluss bleibt nichts hängen?
Nein, es ist alles in der Mitte. Aber die Staatsanwaltschaft wägt dann ab, oder? Kommen sie durch mit dem, was überhaupt da ist? Und dann sind sie halt zum Schluss gekommen. Es ist einfach zu wenig, oder? Es gibt nichts Handfestes, oder? Und dem findet natürlich schon ein Vorverurteil statt. Ich meine, es war Titel vom Spiegel, ist während Wochen ein Riesenthema gewesen. Interessant ist ja gesehen, Woche vorhin ist der Till Schweiger dran im Spiegel. Von dem redet ja gar niemand mehr, oder? Die Rammstein-Geschichte.
Aber dort ist es weniger um Sexgeschichten gegangen.
Es ist weniger um Sex gegangen, sondern um Machtmissbrauch, oder wie man dem sagen. Aber der Rammstein hat natürlich schon, vor allem in Deutschland, ich bin noch in Berlin gewesen, haben alle über den Rammstein geredet, auch die Rammstein gar noch nicht kennt haben. Und das hat natürlich das Thema schon dominiert. Und es ist natürlich in einem gewissen Sinn natürlich eine massive Vorverurteilung. Wenn jetzt die Staatsanwaltschaft sagt, es ist nichts dahinter, was strafrechtlich relevant wäre.
Aber eben, das ist genau das Problem. Und da haben wir auch schon darüber diskutiert. Entweder ist etwas eine Straftat, dann gibt es genug Gesetze, die das verfolgen können, oder es ist eben im moralischen Bereich. Und mittlerweile ist der moralische Bereich nicht mehr einfach irgendwie, je nachdem, was du persönlich findest, sondern er ist eben in der Volksmeinung oder wenigstens in der Medienmeinung auch schon fast gleichgewertet wie eine Straftat.
Ja, natürlich.
Und das ist eine gefährliche Entwicklung, finde ich.
Sehr gefährliche Entwicklung. Es hat ja schon angefangen.
Du möchtest Till Lindemann nicht reinwaschen.
Das wissen wir ja nicht. Aber du hast die Entwicklung. Wir haben ja die Medienhäuser gehabt in der Schweiz. Praktisch jedes grosse Medienhaus hat da ja so einen Fall gehabt. Der Chefredakteur vom Blick ist jetzt abgesetzt worden oder eine neue Positionierung. Wir haben den Fall Canonica gehabt. Wir haben
Republik
ist natürlich jetzt ein grosser Fall. Schweizer Fernsehen ist diskutiert worden. Es hat überall ein bisschen gegeben. Und es findet natürlich, es ist dann auch irgendwie, es löst sich dann auch irgendwie komisch auf. Oder? Bei Ringier hast du nicht gewusst gehabt, ist jetzt er schuldig oder nicht. Oder man kann den nicht mehr ins Amt bringen, weil man voran die Latte relativ hochgelegt hat.
Die Existenz ist zerstört.
Natürlich, die Existenz ist zerstört. Es ist brutal. Ich meine, wir können auch zurückgehen. Fall Kachelmann, oder? Fall Kachelmann hat, das ist ja eigentlich der erste, sage jetzt mal, grosse MeToo-Fall gewesen, der Neuzeit vor 12 Jahren. Der ist freigesprochen worden am Schluss. Trotz allem, oder? Aber es bleibt gleich irgendwie hängen. Er ist nicht mehr die Strahlenfigur gewesen, wie er vorne war. Das ist natürlich schon brutal, wenn du in diese Mühle kommst.
Aber eben, Kachelmann hat andere Möglichkeiten gehabt. Er hat schon vom Renommee her, hat sich auch manchmal Spitzenanwalt und noch ein bisschen irgendetwas erhofft, PR-mässig für sich selber, neben den Kosten natürlich. Aber ein Journalist von einer Zeitung, auch wenn er jetzt ein Chefredakteur ist, das ist überschaubar, was die haben an Vermögen. Und dort eine Existenz kaputt machen, wenn er am Schluss nichts bleibt hängen. Oder nur moralische Sachen bleiben hängen und nicht irgendeine Straftat. Das muss man sich schon ein bisschen überlegen.
Ja, man unterschätzt das wirklich immer ein bisschen. Oder? So ein Anwalt ist einfach wahnsinnig teuer. Oder? Jetzt Rammstein hat die besten Anwälte von Berlin. Oder? Der hat die besten... Ja. Aber die haben das Geld, oder?
Der heisst immer, vor dem Gesetz ist jeder gleich. Ja, vor dem Gesetz vielleicht schon. Aber vor der Moral ist eben dann schlussendlich
also vor der Moral, gleich. Vor der Moral bist du nicht gleich und nicht jeder hat die finanziellen Möglichkeiten. Wenn du natürlich ein Journalist bist mit unseren Löhnen und dann kommst du in das Verfahren rein und du weißt, aber du bist ja unschuldig und so, du kannst dir ja einen Spitzenanwalt gar nicht leisten. Und vielleicht will der Spitzenanwalt mit dir gar nicht zusammenarbeiten, wie er der andere auf der anderen Seite gibt ihm das Mandat. Also das ist eine wahnsinnig heikle Geschichte. Also ein Recht in der Realität umsetzen ist etwas anderes als nur in den Lehrbüchern. Oder? Und jetzt gerade bei dem Republikfall finde ich ja schon noch interessant. Ich meine, gerade die Republik hat ja die Medien vorgeworfen gehabt, das wäre institutionell und weiss Gott was, werden so Sachen entdeckt und weiss Gott was. Jetzt haben sie ein ähnlicher Fall, wo noch ein bisschen massiver ist, wie der Canonica-Fall, selber an den Hacken, oder? Und sie irgendwo haben das Gefühl, sie können mit dem gar nicht richtig umgehen. Also, wie gesagt, es ist eine leidige Geschichte und irgendwo ist einfach zu hoffen, dass irgendwo einen Funken von Gerechtigkeit gibt. Die Ringe-Blickgeschichte habe ich jetzt unglücklich gefunden. Also, da ist auch schon ein Kommuniqué raus am Anfang, da haben wir schon mal diskutiert, wo gestanden ist, eine Minderheit sei forciert worden. Das habe ich schon ein bisschen ein Zwangshouting. Und das ist ja klar, wenn der längere Zeit weg ist, ist es schwierig, den wieder einzustellen. Ja, und dann musst du irgendeine Lösung finden. Und das heißt, aus Persönlichkeitsschutz kann man nichts sagen, was das immer heissen mag.
Danke, Matthias Sackert, euch für zuzuhören. Wir hören uns wieder in einer Woche.
Shortlist mit dem Marc Jäcki und dem Matthias Ackeret. Zum Nachhören und Abonnieren als Podcast auf radioeis.ch. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radioeis.ch.